Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht so, wie es sein sollte. Die können noch nicht mal geradeaus laufen. Manche können noch nicht mal gerade stehen. Und sogar für Kreisliga-Fußball laufen die sich extrem langsam ein heute Morgen. Ich war eine ganze Zeit lang als Schiedsrichter auf den verschiedensten Fußballplätzen in Bayern, in Hessen, in Sachsen unterwegs. Und dieses Phänomen gab es überall. Dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich bin Sonntagmorgen um 9.30 Uhr der einzig nüchterne Mensch auf diesem Fußballplatz. War dann doch 2, 3, 4 Bier am letzten Abend zuvor zu viel, die Nacht zu kurz oder vielleicht auch nicht vorhanden. Und ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Spieler wirklich noch betrunken waren, war, wenn ich das Spiel angepfiffen habe und sich mindestens 5 Spieler die Ohren zugehalten haben und gesagt haben, boah, Schiri, bitte nicht so laut pfeifen. Ja, nicht die Konstitution, wie man vielleicht auf dem Fußballplatz stehen sollte, aber irgendwie habe ich diese Spieler auch bewundert. Denn das ist doch voller Einsatz, oder? Am letzten Abend voll feiern und dann trotzdem um 9 auf dem Platz stehen, obwohl man so viel lieber seinen Kater hegen und pflegen würde im Bett, in Ruhe, in Dunkelheit, ohne nervenden Schiedsrichter. Wobei auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich noch mehr voller Einsatz gewesen, wenn sie am Abend davor einfach früher ins Bett gegangen wären, das 12. Bier doch nicht mehr getrunken hätten und dann wirklich fit beim Spiel gewesen wären. Das wäre voller Einsatz gewesen. Vollen Einsatz, den habe ich auch gebracht in meiner Schullaufbahn, zumindest am Ende. Und das meine ich ganz ernst, ich war, glaube ich, in meiner Jahrgangsstufe der, der am frühesten angefangen hat, sich auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. Die waren im Mai und ich musste im Februar meine Facharbeit abgeben, das habe ich schon im November erledigt. Und Anfang Januar habe ich angefangen, fürs Abitur zu lernen. Jeden Tag 1, 2, 3 Stunden Mathe und Wirtschaft gelernt. Es kann sein, dass das so ein bisschen Verklärung der Vergangenheit ist. Ja? Aber ob es jetzt wirklich jeden Tag war, aber ich habe sehr früh angefangen. Ich musste das auch, denn ich hatte gewisse Lücken. Ich konnte in der 13. Klasse keine Formel in Mathe umstellen. Stoff der 8. Klasse. Voller Einsatz, ne? Dann nochmal alles aufzuholen. Und auch hier wieder wäre es wahrscheinlich mehr voller Einsatz gewesen, hätte ich einfach ab der 8. Klasse meine Hausaufgaben regelmäßig gemacht und ein Mindestmaß an Engagement in der Schule gebracht, dann hätte ich mir den ganzen Stress am Ende sparen können. Voller Einsatz. Und auch beim Thema Glauben geht es immer wieder um diesen vollen Einsatz. Und das ist total mein Thema. Kurz nachdem ich mich bekehrt habe, nachdem ich Jesus gerufen hat, habe ich ein Buch in die Finger bekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem es ist. Frischer Saft für müde Birnen hieß das. Und da war ein Kapitel überschrieben mit Kreuze sind nicht gepolstert. Und das hat mich total geflasht. Da habe ich kapiert, dass Jesus sein Opfer nicht so nebenbei mal gebracht hat, sondern dass das der härteste Weg war, den er gehen konnte. Dass der kein Kuschelkreuz auf sich geladen hat, sondern dass der wirklich ein Holzkreuz geschleppt hat zu seiner Hinrichtung. Dass er alles für mich gegeben hat. Und dass Nachfolge bedeutet, dass auch ich alles geben soll. Dass es so ein bisschen Christentum nicht gibt. Sich so ein bisschen auf die Kreuzmatratze kuscheln nicht funktioniert. Sondern dass Jesus mich mit Haut und Haar und vollem Einsatz möchte. Leider muss ich sagen, das spiegelt mein Leben nicht immer wieder. Ich stehe nicht als der hier vorne, der sagt, jawohl, und mein ganzes Leben in allen Bereichen bringe ich immer vollen Einsatz und kriege alles auf die Reihe. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Ich stehe in ganz vielen Punkten als jemand vor euch, der immer wieder auf die Nase fällt, der teilweise Dinge nicht versteht, der teilweise die Dinge viel zu gut versteht und sie trotzdem nicht hinbekommt und immer wieder auf die Nase fällt. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass voller Einsatz eben nicht bedeutet, alles hinzukriegen, sondern voller Einsatz bedeutet, sich danach auszustrecken, immer wieder aufzustehen und jedes Mal einen neuen Versuch zu wagen, diesem Jesus hinterherzulaufen. Um dieses Thema vollen Einsatz geht es auch in unserem Bibeltext. Jesus bringt vollen Einsatz und er fordert ihn von uns. Ich möchte euch vorlesen, er steht in Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Unter den Festbesuchern, unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Er sagte ihnen: Die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Zwei kurze Hinweise zu diesem Text. Das eine ist der eigentliche Predigttext, wie er im Gemeindebrief und auf der Homepage steht. Der war noch mal knappe 10 Verse länger. Aber schon der hier ist so dicht und so voll, dass das gereicht hätte. Aber der andere Text gehört eigentlich dazu. Darum zwei Hinweise. Das eine ist, wir sind ganz kurz vor der Kreuzigung. Was wir hier gehört haben, ist ein Passionstext. Jesus redet von seinem kommenden Tod. Das ist das Setting, in dem dieser Text geschrieben ist. Und in diesem Gebet, was nach unserem Text kommt und was immer wieder aufgegriffen wird, redet Jesus eben vom Tod, vom Gehorsam Gott gegenüber, den er haben wird. Das ist wichtig, um diesen Text hier einordnen zu können. Aber jetzt gucken wir uns den Text mal an, was der uns zum Thema vollen Einsatz sozusagen hat. Was wir hier erleben, was wir hier sehen, ist für uns so selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr merken, dass da eine ganz große Sensation sich anbahrt. Eine Sensation, die die ganze Welt verändern wird und heute schon verändert hat. Wir erleben, wie Jesus hier eine Tür aufmacht. Wie Jesus hier andeutet, dass das Evangelium, dass diese Geschichte von ihm und den Menschen, von Tod und Auferstehung, von Gott und der Vergebung, dass das keine innerjüdische Angelegenheit bleiben wird. Jesus stößt die Tür auf und deutet an, dass die Heiden eventuell tatsächlich auch zum Volk Gottes gehören könnten. Der Stand bisher ist ganz klar. Gott ist ein Gott des Volkes Israel. Gott hat dieses kleine Volk auserwählt und es gab überhaupt keine Bestrebungen, da irgendwelche anderen Leute mit reinzuholen. Die Juden waren sehr stolz darauf, dass es ihr Gott war, haben sich da schön zu anderen Völkern abgegrenzt. Und das war auch den Jüngern klar. Und auch Jesus hat genug gesagt und getan, was die Jünger in ihrer Auffassung bestärkt hat. In Matthäus 15 gibt es eine Geschichte, da kommt eine nicht-jüdische Frau aus Kanaan und bittet Jesus um Heilung. Und Jesus beleidigt diese Frau und sagt: Ich bin gekommen für die Kinder des Volkes Israels und nicht für Hunde. Und Hunde war eine ganz üble Beleidigung damals. Und er sagt: Ich kann doch nicht den Hunden zu fressen geben, bevor ich die Kinder nicht gefüttert habe. Also, Jesus ist ein Messias der Juden. Und das war für die Jünger ganz klar. Und jetzt kommen hier Heiden zu Jesus. Das waren Nicht-Juden, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind, um diesen Gott Israels anzubeten. Das konnten sie schon machen, so aus der Ferne. Die hatten aber keine Möglichkeit, Juden zu werden, am Gottesdienst wirklich teilzunehmen, an den Opfern teilzunehmen. Das waren Gläubige zweiter, eher dritter oder noch mehr vierter Klasse. Die konnten den Gott Israels schon nett finden, aber ihn wirklich anbeten, ihn wirklich begegnen, das war nicht möglich. Und die kommen und merken, dieser Jesus, der scheint da mit diesem Gott gut zu sein. Es wäre doch gut, den auch zu kennen. Und sie kommen zu den Jüngern und sagen: Oh, wir wollen euren Rabbi kennenlernen. Wir wollen wissen, was der zu sagen hat. Und die beiden Jünger, die hier erwähnt werden, die sind sich da irgendwie unsicher. Natürlich geht das nicht. Also, das sind ja keine Juden. Auf der anderen Seite hat Jesus schon öfter mal komische Sachen gemacht. Und ganz sicher waren sie sich nicht, also beraten sie sich und gehen zu Jesus, um ihn dann zu fragen. Und die Antwort von Jesus ist so ein typischer Jesus. Eben nicht so eindeutig und klar, wie wir uns das gewünscht hätten. Er legt ihnen jetzt nicht systematisch dar, dass das Heil ja für alle gilt und dass es mit den Juden gar nicht so eng zu sehen ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. In Vers 23 sagt er Folgendes. Die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wir verstehen heute rückblickend, was er damit gemeint hat. Die Jünger nicht. Das merken wir in der Apostelgeschichte, wo es eine riesige Diskussion um genau das Thema geht. Die Jünger haben das nicht kapiert. Hier deutet es Jesus nur an. Aber ich möchte heute die ganze Tragweite dessen, was da drin steckt, mit euch besprechen. Euch vor Augen führen. Denn was hier drin steckt ist, der Weg zu Gott ist frei. Für alle. Jesus macht aus einem ganz schmalen Weg für ein paar Hansel, für die Juden, einen ganz breiten Weg für alle Menschen. Er öffnet hier eine Tür und zeigt damit die ganze Herrlichkeit, die er mitbringt. Die Frage, die diese Menschen damals hatten, das ist nicht mehr unsere Frage. Uns interessiert nicht, ob Gott jetzt ein Gott der Juden oder der Heiden ist. Das ist vollkommen geklärt für uns. Für uns steht eine andere Frage dahinter. Vielleicht sitzt du jetzt hier drin und bist dir mit diesem Jesus nicht ganz sicher. Klar, hast du schon von ihm gehört, so einiges. Klar, cooler Typ, interessant, spannend, gelehrt. Aber so diese klare Entscheidung, dieses Wissen, ob du zu ihm gehörst, das ist noch nicht dein Thema. Und das ganze Gequatsche hier, was heute kommt mit Nachfolge und so, klingt irgendwie doch echt radikal und war vielleicht zu krass für dich. Ich bin jetzt seit 17 Jahren Pastor. Und in allen Gesprächen mit Menschen, die Jesus noch nicht wirklich kennengelernt haben, ist, nicht in allen, aber in fast allen, ist das Thema nicht, ob es eine höhere Macht gibt. Das glauben fast alle. Die Frage, die mir immer wieder auftaucht, und vielleicht ist das auch deine Frage heute, gibt es da einen Gott, gibt es da eine höhere Macht, die tatsächlich Interesse an mir hat, mit der ich interagieren kann? Ist da mehr als so eine unpersönliche kosmische Macht, die die Welt mal aufgezogen hat und jetzt laufen lässt? Gibt es da einen Gott, der mit mir interagieren möchte? Und die Antwort gibt uns dieser Vers hier. Und sie lautet, ja, es gibt diesen Gott. Und in Jesus wird seine ganze Herrlichkeit sichtbar. Jesus ist dieser eine Weg. Jesus ist diese eine Möglichkeit, mit dem lebendigen Gott für dich in Kontakt zu kommen. Und ich möchte heute Mut machen, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen mit diesem Jesus. Zu sagen, okay, und wenn ich hier in diesem Text seine Herrlichkeit sehe, dann gucke ich jetzt mal, dann suche ich jemanden. Steffi hat eben von den Mitarbeitern mit dem gelben Button geredet. Kommt auf mich zu, lasst uns reden und gucken, wie wir diesen Gott erfahren können. Diese Tür durchschreiten, die Jesus hier aufgemacht hat. Wenn du Jesus schon kennst und vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte mit ihm unterwegs bist, dann ist deine Frage eine andere. Vielleicht ist deine Frage dann nach dieser ganzen Herrlichkeit, gilt dieses Angebot immer noch für mich, auch wenn ich immer wieder auf die Nase falle? Gilt es auch, wenn ich schon gescheitert bin? Theoretisch weißt du das, aber in dir drin vielleicht nicht. Jesus ist doch gekommen, um die zu retten, die Sünder waren. Aber wenn ich doch zu ihm gekommen bin, wenn ich doch seine Gnade erlebt habe, kann ich dann wiederkommen, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin? Darf ich dann wiederkommen, auch wenn ich zum 5., zum 10., zum 7., zum 7x70. Mal auf die Nase gefallen bin? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ich habe mich gefühlt ganz oft wie der letzte Mensch. Und habe gedacht, ich bin ganz alleine. Ich bin der einzige Christ, der es nicht auf die Reihe kriegt. Das kann doch nicht sein. Da hat mich Jesus zur neuen Kreatur gemacht. Da hat er mir seinen Heiligen Geist gegeben. Und ich habe diese und jene Sache, die ich nicht hinbekomme, wo ich immer wieder falle. Und das nicht nur versehentlich, sondern wissentlich mit Ansage und Anlauf. Und kein anderer ist so wie ich. Und Gott kann mich doch eigentlich. Ich habe bei jedem Mal gedacht, und irgendwann fällt der Hammer. Und irgendwann ist vorbei. Ich habe dann in einer ganz tollen Kleingruppe erlebt, dass es tatsächlich anderen auch so geht. Das war super. Das war sehr befreiend. Aber noch nicht viel besser. Und dann habe ich kapieren dürfen, was die ganze Herrlichkeit ist. Denn es gilt mir. Die Antwort auf diese Frage ist ja. Es gibt kein zu viel. Es gibt einen Gott in deinem Leben, der mit all deinem Scheitern, mit all deiner Unvollkommenheit, mit all dem, was so überhaupt nicht zu dem passt, was Jesus groß macht. Und wenn du es zum 100. Mal machst, wird Gott dir immer noch vergeben. Das ist Evangelium und das ist die ganze Herrlichkeit, die wir hier erleben. Und auch hier möchte ich dir Mut machen, das mit Jesus nochmal zu besprechen. Das kannst du auch super alleine machen, hört er genauso. Aber manchmal hilft es, das von außen zugesprochen zu bekommen. Und auch da, die Einladung heute, such dir jemanden, der mit dir betet und dir zuspricht, dass du nicht zu schlecht, zu übel, zu verdorben bist für Gottes Vergebung und für seine Gnade. Der Text geht dann mit einem ganz unangenehmen Thema weiter, nämlich mit dem Sterben. Zuallererst redet Jesus von seinem Sterben, um das dann auf uns zu übertragen. Die beiden Arten zu sterben, die hängen miteinander zusammen, aber sie unterscheiden sich. Jesus verwendet hier das Bild vom Samenkorn in Vers 24. Ich sage euch, ein Samenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Jesus verwendet hier ein Bild aus der Landwirtschaft, das uns nicht mehr ganz so vertraut ist. Ein Same, der in den Boden kommt, keimt, wächst und bringt dann eben mehr als eine Frucht. Da hängen dann mehr Dinge an der Ehre dran. Aber dieses Samenkorn kannst du dann zu nichts anderem mehr verwenden. Das ist weg. Das ist tot. Du beerdigst dieses Samenkorn, indem du es in die Erde steckst. Das muss man nicht machen. Das Samenkorn kann irgendwo liegen bleiben, hier auf dem Tisch. Dann stirbt es nicht. Dann bleibt es da. Dann kannst du es weiter angucken. Dann kannst du es aufessen oder irgendwas anderes damit machen. Aber es bleibt ein Korn. Es wird nicht mehr. Jesus hatte aber die Sehnsucht, dass er viele Menschen zu Kindern Gottes machen will. Und der einzige Weg dazu war, zu sterben. Dadurch hat Jesus sich sozusagen multipliziert. Und darum ist es kein Schicksal, was Jesus hier ereilt am Kreuz, sondern wir erleben hier, dass er sagt, ich will das. Das ist mein Ziel, das ist mein Plan, weil meine Sehnsucht ist, dass vielen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dafür musste Jesus sterben. Und er sagt, ja, und ihr als meine Nachfolger solltet das auch tun. Er überträgt dieses Sterben auf uns. Lesen wir in Vers 25, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Jesus definiert hier, was wir tun müssen, um alles zu gewinnen. Wir müssen ihm nachfolgen. Das ist erstmal soweit logisch. Nachfolge bedeutet, der Bibel gemäß, wir müssen das tun, was Jesus tut. Wir müssen reden, wie Jesus redet, denken, wie Jesus denkt. Wir müssen lieben, wie Jesus liebt. Und wir müssen sterben, wie Jesus gestorben ist. Das ist dann der unangenehme Teil bei Nachfolge. Wir müssen nicht wirklich sterben. Das ist der Unterschied. Und den definiert Jesus hier. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, mit welcher Motivation diese Nachfolge, dieses Sterben geschehen muss. Denn sonst wird das ganz bitter. Sonst kann das ein ganz bitteres Leben für dich werden. Ich will diesen Vers hier auf keinen Fall kleinreden. Das ist mir wichtig. Wir erleben hier, dass Nachfolge Jesu richtig was kostet. Kreuze sind nicht gepolstert. Jesus sagt, wer an seinem Leben hier festhält, der wird es verlieren. Nur wenn du dein Leben loslässt, dann wirst du es gewinnen. Was heißt das? Das ist so unkonkret. Wenn du Jesus kennenlernst, dann macht er dich neu. Und es ist nicht möglich, dass du diesen Jesus einfach in dein altes Leben integrierst. Das funktioniert nicht. Jesus wird dein Leben auf den Kopf stellen. Und alles, was vorher war, gilt nicht mehr. Das Coole ist, vieles von dem, was vorher war, passt auch zu dem, was Jesus dir bringt. Von daher, ne? Aber du kannst nicht einfach sagen, ich mache weiter wie bisher und nehme noch Jesus dazu. Sondern das ist ein radikaler Neuanfang gewesen. Und das ist dieses Sterben. Und entscheidend ist jetzt die Motivation. Warum solltest du Jesus einladen? Vielleicht glaubst du an Jesus, weil du halt deine Eltern das schon gemacht haben und es eigentlich überhaupt keine andere Option gab, weil das macht man halt so. In die Gemeinde bist du auch schon immer gegangen und das ist irgendwie dein ganzes soziales Umfeld. Und wenn du jetzt da aufhören würdest zu glauben, das wäre jetzt ja auch blöd, ne? Weil dann sind die ganzen Freunde weg und die ganzen Sozialstrukturen weg. Leben ohne Gemeinde funktioniert doch eigentlich gar nicht. Aber mit der Grundlage zu sterben, all das alte Leben durchstreichen zu lassen, das kann ganz schön wehtun. Vielleicht bist du auch hier oder beschäftigst du dich mit dem Glauben, weil du Angst vor der Hölle hast, weil du Angst hast, was nach dem Tod kommt und du doch ganz gerne auf der richtigen Seite stehen würdest. Das kann ich nachvollziehen, möchte ich auch, aber wenn das Einzige ist, diese Angst vor der Hölle, dann kann das ganz schön bitter werden mit Gott und seinen Forderungen im Hier und Jetzt. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dieser Jesus doch so ein echter Leuteschinder ist, der seine Gebote und Gesetze in deinem Leben durchdrücken will und dir den ganzen Spaß und die ganze Freude und das ganze Schöne in deinem Leben verbieten möchte. Denn Spaß, Freude und Schön, das ist doch die Welt, oder? Und alles, was nicht Spaß, Freude und Schön ist, ist dann Gottes Reich. Das Bild haben wir manchmal. Und wenn das so ist und du dich zwingst, diesen schmalen Weg zu gehen, den unteren Weg zu gehen, dann kann das ganz schön bitter werden. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Ich möchte euch den einzigen Grund präsentieren, warum ihr euer Leben in dieser Welt loslassen solltet. Mit einem meiner Lieblingsbibelverse. Philipper 3. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus, mein Herr, ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck. Wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Wenn du sterben willst, wenn du dein altes Leben loslassen willst, dann musst du kapiert haben, was dir dieser Jesus zu bieten hat. Hier und jetzt und in der Perspektive Ewigkeit. Nur dann kann es dir gelingen, fröhlich und mit Fundament zu sterben. Anders geht es nicht. Wir müssen kapieren, dass es etwas unfassbar Großes ist, was Jesus uns zu bieten hat und dass alles andere dagegen egal ist. Ich liebe mein Fahrrad. Ich habe ein richtig cooles Fahrrad. Das habe ich vor ungefähr 10 Jahren geschenkt bekommen. Ich vermute, wenn ich es auf eBay Kleinanzeigen verkaufen würde, würde ich noch so 10 Euro dafür bekommen. Der Ständer ist neulich abgefallen, weil er durchgerostet war. Das quietscht wie Sau. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch ölen soll. Es quietscht immer weiter. Aber es ist bequem, es fährt mich von A nach B oder ich fahre es nach A und B. Wunderbar, funktioniert. Ich mag mein Fahrrad. Wenn jetzt jemand käme, das ist jetzt kein Appell an euch, und mir ein 5.000 € Tourenfahrrad hinstellen würde. Mit allem drum und dran ausgestattet, was man sich so als Fahrradfahrer erträumen kann. Perfekt auf mich ausgerichtet, eingestellt, super toll. Und sagen würde, das Einzige, was du tun musst, ist, schmeiß dein altes Fahrrad weg. Ich finde mein altes Fahrrad toll. Ihr wisst gar nicht, wie schnell das weggeschmissen wäre. Hallo, gegen so ein Fahrrad? Natürlich, behalt das alte Fahrrad, gib mir das neue. Und Jesus ist noch viel, viel mehr als so ein neues Fahrrad. Und dieses Kapieren, dieses Verstehen, das ist nicht, dass das Alte alles schlecht ist, aber im Vergleich zu Jesus kann doch niemand gegen anstinken. Natürlich, das ist jetzt übertragen gemeint, ich sterbe gerne. Ich lasse mein altes Leben gerne zurück, weil das, was Jesus für mich hat, unvergleichlich viel besser ist. Und das euch vor Augen zu malen, das euch immer wieder einzutrichtern, hätte ich beinahe gesagt. Das ist meine Mission. Das ist unsere Leidenschaft hier als Christusgemeinde. Darum machen wir das Ganze, damit ihr immer mehr versteht und kapiert, wer dieser Jesus ist. Dass es euch vom Kopf ins Herz rutscht, dass wir diesen Jesus einfach nur feiern können, weil er so großartig ist und dass es sich lohnt, sich ganz auf ihn zu verlassen. Jesus musste sterben, um viele zu gewinnen. Und wir als seine Nachfolger sollen auch sterben. Das Sterben sieht anders aus. Das heißt, das alte Leben aufzugeben und sich ganz auf dieses neue Leben mit Christus einzulassen. Und der letzte Vers in unserem Text zeigt, wie das gehen kann. Den möchte ich noch kurz anschneiden. Da ist ein Dreiklang, den wir finden. In Vers 26 heißt es, wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Wenn du Jesus dienen willst, dann folge ihm nach. Das ist der einzige Weg, Jesus zu dienen. Ohne Nachfolge gibt es kein Christsein. Ohne Nachfolge ist das nicht möglich. Und das Coole ist, Jesus definiert das hier auch. Jesus sagt, wo ich bin, soll auch er sein. So funktioniert Nachfolge. Das ist alles. Wir sollen so lieben, wie Jesus liebt. Dann sind wir da, wo er ist. Das heißt, den Menschen mit Achtung begegnen, die Menschen lieben, sie annehmen oder wie Raphael gesagt hast, auch die Menschen lieben, die so sind, wie du bist. Wir sind da, wo Jesus ist, wenn wir auch mal die Klappe halten. Ich glaube, das Problem von uns Christen ist oft nicht das, was wir nicht sagen, sondern es ist das, was wir sagen. Diese Lästereien, die kleinen Sticheleien, die abfälligen Bemerkungen, all diese Lieblosigkeiten. Ja, wenn ich über den anderen rede, feigerweise ja meistens, wenn er nicht dabei ist, dann fühle ich mich ein bisschen besser, weil der ist ja noch schlechter. Und dieses Lästern und Tratschen macht so viel Spaß. Aber ich glaube, da zu sein, wo Jesus ist, bedeutet einfach mal die Klappe zu halten und Dinge nicht zu sagen. Und da zu sein, wo Jesus ist, heißt da anzupacken, wo Gott sein Herz schlägt. Man kann sich an so vielen Punkten engagieren, aber ich glaube, wenn wir da sind, wo Jesus ist, dann packen wir da an, wo Gott eine Sehnsucht hat. Können wir in die Bibel gucken. Jesus und Gott sind die Armen, die Schwachen wichtig, die Sünder tatsächlich auch, die hilflos sind. Da möchte er, dass wir anpacken. Dann sind wir da, wo er ist. Die meisten Menschen haben sich in seinem Leben in ihrem Leben noch keinen Gedanken darüber gemacht, wie sie Gott ehren können. Und dummerweise haben das auch viele Christen noch nicht getan. Und das ist ein Drama, denn dafür bist du geschaffen. Das ist einer der Kerne unseres Glaubenskurses. Das war einer der Kerne jetzt von der BU-Freizeit. Du bist geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um ihm die Ehre zu geben. Jetzt wäre es doch ganz sinnvoll zu wissen, wie man Gott die Ehre gibt, oder? Wenn das so unsere Lebensaufgabe ist. Und das Problem ist, Gott zu ehren, das klingt so elendig abstrakt. Und das Coole ist, dass Jesus hier eine ganz einfache Definition gibt. Diene mir. Wenn du mir dienst, dann ehrst du den Vater. Diene mir, dann gibst du Gott mit deinem Leben die Ehre. Du brauchst keine Askese, du musst keine Pilgerfahrten machen, du musst keine schrecklich schwierigen Rituale durchführen. Du musst einfach nur Jesus dienen. Und wer vor 2 Minuten aufgepasst hat, weiß auch, wie Jesus dienen funktioniert. Folg ihm nach. Sei da, wo er ist. Wenn du das tust, dann ehrst du Gott ganz automatisch, einfach weil du da bist. Die Predigt war voll, sie war herausfordernd und voller Einsatz ist nie einfach, weil Kreuze nicht gepolstert sind. Und ich gebe dir was zum Mitdenken, zum Weiterdenken in diesen Hitzetag. Wie stehst du zu Jesus? Wie sieht deine Beziehung zu ihm gerade aus? Folgst du ihm? Bist du da, wo Jesus ist? Und gibst du ihm damit die Ehre? Und was könnte dein nächster Schritt sein? Amen.